So, Ferien ist immer eine besondere Zeit in der Gemeinde, ne? Man kommt zum Gottesdienst, kann sich den Platz aussuchen. Aber auch eine Zeit, wo wir Anlauf nehmen können und wo wir uns erholen können, um dann im September wieder richtig durchzustarten. Und das haben wir vor. Ja, Fleiß macht Freude. Als ich das Thema so gemacht habe, habe ich im Nachhinein gedacht, na, eigentlich auch ein blödes Thema, was ich mir da ausgedacht habe. Aber ihr werdet merken, wo es heute hingeht. Denn lasst euch mal fragen, ihr braucht jetzt nicht die Hand heben, wer von euch will sich denn freuen? Wollen wir uns überhaupt freuen? So logisch würden wir sagen, jeder Mensch will sich doch freuen. Ist doch besser als traurig sein. Es macht doch keinen Spaß, traurig zu sein. Aber ich sag dir eins, wenn du im seelsorgerlichen Gespräch da bist und du sagst Leuten, sie sollen sich mal freuen, du erntest nicht begeisterte Blicke. Du erfährst und du merkst, es ist durchaus nicht so, dass sich jeder freuen will. Warum nicht? Wenn man sich freut, muss man bestimmte Dinge, an denen man sich festhält, fahren lassen. Wenn du etwas gegen jemanden hast oder bitter bist und du willst gerade allen davon erzählen, was das für ein schlechter Mensch ist oder was dir für Unrecht passiert ist. Und dann kommt so ein Pastor oder Seelsorger oder da an und sagt, ja, du freu dich mal. Die Begeisterung ist begrenzt. Ist bei euch natürlich völlig anders. Aber ihr kennt das Gefühl, ne? Ich glaube, jeder kennt das. Ich auch. Also wenn ich mal richtig niedergeschlagen bin und Christiane sagt dann, ja, also siehst doch mal anders irgendwie. Die Begeisterung kennt dann Grenzen. Lasst uns mal, wenn ich euch jetzt vielleicht ein bisschen Lust gemacht habe, euch doch ein bisschen zu freuen, gehen zu Lukas 15, Vers 2 bis 10. Und ich möchte auf einen Zusammenhang kommen, der zusammenhängt mit unserer Freude als Christen. Wir haben hier die ganz bekannte Stelle von den 99 Schafen, die in der Wüste stehen gelassen werden. Und lass uns die mal kurz lesen. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Also Jesus natürlich. Er sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis und sagte, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. So, bis dahin vielleicht nochmal. Also wir sehen hier ein Bild und die Wüste war sicherlich richtig übersetzt die Wildnis, denn niemand geht mit so einem Schaf zum Grasen in die Wüste. Das ist dann ein Übersetzungsproblem, was da steht, meint Wildnis, also praktisch das wird sicherlich Steppenlandschaft gewesen sein, wo du mit deinen Schafen hingehst. Und was auch wir sicherlich nicht falsch verstehen dürfen ist, die haben nicht die Schafe da in der Wüste gelassen und sagen, Gott ist wichtiger, das eine Schaf und die anderen lässt da alle umkommen. Denn wenn du Hirte bist, wer von euch hat schon mal eine Schafherde? Schafherden haben wir hier noch. Und hast du mal eine Schafherde gesehen, die circa 100 Tiere groß war? Wann merkst du, dass eins fehlt? Wenn der Hund anschlägt. Das ist aber noch nicht weit gekommen. Du merkst es, wenn du die einfängst, ins Gatter treibst und zählst. Sonst merkst du es nicht, ob da 99 oder 100 rumwuseln. Und das war den Leuten hier sicherlich klar, die dieses Gleichnis gehört haben, dass er, der Schäfer, dann durchgezählt hat, die da irgendwie gesichert hat oder wie auch immer, was die da für Stallungen oder die haben ja da manchmal so Höhlen oder wie auch immer. Und er zählt nach und dann ein Schaf fehlt. Und dann geht er hin und wir sehen jetzt, was ihm Freude macht oder was uns auch Freude machen soll. Es ist ja ein Bild, ne? Es geht ja nicht um das Schaf, es geht um Menschen. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir. Also der freut sich. Worüber freut er sich? Er freut sich, dass ein Mensch zu Jesus gekommen ist. Er freut sich darüber, dass etwas passiert ist, dass er etwas tun konnte und jemanden erretten konnte. Hier dieses Schaf eben. Freude kommt in unser Leben dadurch, dass wir tätig werden für Gott. Dieser Schäfer ist ein Beispiel, ist ein reines Bild. Und hier heißt es, er freut sich dann über das gefundene Schaf. Und Vers 8 geht es dann weiter. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an und kehrt in das Haus und sucht sorgfältig, bis sie es findet. Heute machst du eine Taschenlampe, ist klar. Aber sie sucht danach und wenn sie es gefunden hat, spricht sie, freut euch mit mir. Es gibt im Moment so einen dämlichen Werbespot im Fernsehen, ne, wo irgendwie so eine Lotterie, wo dann immer irgendwie, die kriegen dann so übergroße, so große Lose und da steht dann immer eine große Zahl drauf von Geld und dann juhu, so müsst ihr euch das vorstellen, ne? Freut euch mit mir. Die freuen sich. Wenn du von Gott gebraucht wirst und wenn du dein christliches Leben so lebst, dass du Schafe in der Wüste findest, die verloren sind, dann kehrt Freude bei dir ein. Freude ist die Folge davon, dass ich das tue, was Gott von mir will. Dann legst du mit Freuden sozusagen das Schaf über deine Schultern, im Bild gesprochen selbstverständlich. Du brauchst hier keinen, mit keinem auf deinen Schultern hier durch den Eingang spazieren. Und du freust dich, dass du gebraucht worden wurdest von Gott. Freude kommt dadurch, dass du Gottes Wege gehst. Johannes 15, Vers 9 bis 17. Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Das hat Jesus geredet, sagt er. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Also wir haben das Gebot der Liebe ganz klar hier formuliert. Aber wir haben ja auch formuliert, ich habe euch erwählt, und da hören wir meistens dann schon mal auf in unserem Denken, ja, er hat uns erwählt, schön. Aber da geht's weiter. Und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Bestimmt heißt, er hat es angeordnet. Wisst ihr, wir als Christen, wenn wir Freude haben wollen in unserem Leben, dann müssen wir die Gebote Gottes ernst nehmen. Und Gebote heißt jetzt nicht einfach nur so, dass da der böse, große Gott steht und auf uns einprügelt. Das ist überhaupt nicht. Aber er hat etwas angeordnet und er hat uns gesetzt dazu. Er hat uns einen Lebenszweck gegeben. Gott hat dir einen Lebenszweck gegeben und bestimmt, dass du hingehst und Frucht bringst und die Frucht bleibe. Wenn eine Bestimmung für uns ist, Frucht zu bringen, dann kann es nicht unsere Bestimmung sein, nur sonntags in Gottesdienst zu gehen, einen Stuhl zu wärmen und zuzuhören. Das ist zu wenig. Und wenn wir nur bis dahin kommen, bis zu diesem Punkt, dann passiert etwas mit uns, was ich bei vielen Christen sehe. Die sind frustriert. Weil das Leben geht nicht weiter. Wo ist die Freude? Johannes 17, Vers 12 bis 21, noch einen draufsetzen. Kürzen wir mal ein bisschen. Vers 12. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet. Und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, also Judas, damit die Schrift erfüllt werde. Jetzt aber komme ich zu dir und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Wir sehen wieder diesen Gedanken. Wir sind gesandt. Wir sind hier hingesetzt und bestimmt worden, etwas zu tun im Reich Gottes. Du hast einen Plan von Gott für dein Leben. Und der mag für jeden ein bisschen anders aussehen. Nicht jeder muss hier auf der Kanzel stehen und predigen. Durchaus nicht. Aber Gott hat ein Plan für dich, den du erfüllen musst, wenn du Freude haben willst. Den du gehen musst, damit deine Freude da ist. Viele Christen sind enttäuscht, die man so trifft, weil nichts mehr passiert in ihrem Leben. Aber ich sag dir, Gott war nicht schuld an der Enttäuschung, die du erlebt hast. Enttäuschung erleben wir alle. Es ist niemand unter uns, denke ich, der noch nie erlebt hat, dass Menschen ihm was Böses getan haben. Es ist wahrscheinlich niemand unter uns, der noch nicht erlebt hat, dass ihm Christen was Böses getan haben. Wir machen jetzt keine allgemeine Umfrage, aber ich gehe mal davon aus. Wahrscheinlich gehen alle Hände hoch. Was ist die Folge, die wir damit machen? Wir treffen uns zu einem Nachmittagsgesprächskreis und lassen unseren Frust freien Lauf, lösen anschließend die Gemeinde auf. Und verbringen die restlichen Tage frustriert zu Hause. Ja, keine Alternative. Wir müssen damit umgehen. Und ich weiß nicht, was du erlebt hast. Und manche Dinge sind ja auch wirklich schlimm. Und manche Dinge sind nicht so schlimm. Oder manche Dinge sind deinem Nachbarn, wenn du ihm erzählst, sagst du, was hast du da überhaupt für ein Problem mit? Aber für uns sind sie subjektiv schlimm. Was uns Freude bringt, wieder, ist, wie wir damit umgehen. Jeder von uns erlebt Enttäuschung. Und wir müssen reagieren, wie wir damit umgehen. Wir müssen eine Reaktion finden, wie wir weiter unseren Weg mit Jesus gehen. Weißt du, wenn du Kinder großgezogen hast oder Kinder hast und wenn deine Kinder die allerbesten sind, sind sie ja alle, ne? Wir haben alle nur die allerbesten Kinder. Nur die allerbesten. Aber hast du mit deiner Erziehungsarbeit schon mal Enttäuschung erlebt? Kennst du auch die Elternsprechtage in der Schule? Oder ähnliches? Wo du nach Hause gehst und denkst, ich habe alles falsch gemacht. Und die, die noch keine Kinder habt, ja, ihr habt jetzt ein Grinsen im Gesicht, wa? Ja. Ich will sagen, wir erleben Dinge, die uns momentan manchmal wirklich überwältigen, die schlimm sind. Und trotzdem, als Eltern sind wir gezwungen, dass wir weitermachen. Du kannst ja nicht sagen, also mein Kind, also 10 Jahre habe ich dich ertragen, den Rest mach mal alleine weiter. Das geht nicht. Also machst du den Rest auch noch weiter. Und du suchst einen Weg und du findest ihn. Und siehe an, in allermeisten Fällen wird das Kind erwachsen, ist nicht straffällig geworden und wird lebenstüchtig. Wieder alle Erwartungen, die du in seinem 10. oder 12. Lebensjahr hattest. Also ich übertreibe ein bisschen jetzt, aber absichtlich. Aber du warst gezwungen, einen Weg zu finden. Dir blieb kein Ausweg. Und ich denke, wir müssen uns in unserem christlichen Leben uns auch klar machen, wir haben eigentlich keinen Ausweg, wenn wir wieder Freude erleben wollen in unserem Glaubensleben. Wir müssen vorwärts gehen. Das erscheint uns nicht so zwingend wie in unserer, jetzt bei dem Beispiel mit den Kindern. Aber letztendlich, wenn wir da sitzen, wenn wir nichts mehr tun, wenn wir unverbindlich werden in der Gemeinde, wenn wir unverbindlich werden mit unserem Gott und nur das Notwendigste tun, dann stellt sich nicht so die rechte Freude ein. Freude stellt sich ein, wenn du erlebst, dass du Erfolg hast. Wenn du erlebst, dass da Schafe in der Wüste rumlaufen, die du auf deinen Schultern wieder hintragen kannst. Freude stellt sich ein, wenn du merkst, dass du Frucht bringst in der Gemeinde, in deiner Umgebung. Dann fängst du an, dich zu freuen. Freude stellt sich nicht ein, wenn du sagst, ich bin so verletzt. Und deshalb sorge ich dafür, dass niemand mich mehr verletzen kann. Das ist ein Trugschluss. Lukas 19, Vers 11 bis 26. Ich werde mir ein paar Verse da raussuchen jetzt gleich. Während sie aber dies hörten, fügte er noch ein Gleichnis hinzu, weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte. Er sprach nun, Ein hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Er berief aber 10 seiner Knechte und gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Die Parallelstelle im Matthäus, die sagt sogar, dass er den Knechten einen jeden nach seiner Fähigkeit gab. Also nicht willkürlich. Das steht hier im Lukas nicht. Und er sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns König sei. Und es geschah, als er zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte, da sagte er, man solle diese Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, zu ihm rufen, damit er erfahre, was ein jeder erhandelt habe. Der Erste aber kam herbei und sagte, Herr, dein Pfund hat 10 Pfunde hinzugewonnen. Und er sprach zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Kann ich den nächsten haben? Einmal weiter. Danke. Und der Zweite kam und sagte, Herr, dein Pfund hat 5 Pfunde eingetragen. Er sprach aber auch zu diesem, und du sei über 5 Städte. Und der andere kam und sagte, Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich in einem Schweißtuch verwahrt hielt. Denn ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht hingelegt, und du erntest, was du nicht gesät hast. Er spricht zu ihm, aus deinem Munde werde ich dich richten, du böser Knecht. Du wusstest, dass ich ein strenger Mann bin, der ich nehme, was nicht hingelegt, und ernte, was nicht gesät habe. Und warum hast du mein Geld nicht auf eine Bank gegeben? Und wenn ich kam, hätte ich es mit Zinsen eingefordert. Und er sprach zu den Dabeistehenden, nehmt das Pfund von ihm und gebt es dem, der die 10 Pfunde hat. Und sie sprachen zu ihnen, Herr, er hat ja schon 10 Pfunde. So, wir sehen hier eine Schilderung, und Jesus bezieht sich hier auf ein tatsächliches historisches Event. Es gab also diesen König, der außer Landes gezogen ist. Also die Leute wussten ganz klar, von was er hier sprach. Und er gebraucht dieses als Gleichnis und sagt hier, konzentrieren wir uns jetzt mal auf den bösen Knecht sozusagen. Was hat er gemacht? Er wusste, dass Gott ein strenger Mann ist. Und er hat einfach mit dem, was er bekommen hat, gar nichts gemacht. Während die anderen angefangen haben und das, was von ihnen verlangt war, sie hatten damit gehandelt. Und er sagt zu diesem Knecht, der nichts getan hat, ja, hättest du das Geld doch bloß auf eine Bank gebracht. Dann wäre doch was rausgekommen. Also er verlangt, hätte nichts Großes machen müssen. Aber was Gott von uns verlangt, von einem jeden, ist nicht die große, ja, uns fast überwältigende Aufgabe zu erfüllen, sondern etwas mit dem zu machen, was wir bekommen haben. Du hast etwas von Gott erhalten. Du hast eine Aufgabe in deinem Leben erhalten, in der du treu sein kannst, in der du tätig sein kannst. Mit dem, was du bekommen hast, damit kannst du etwas tun. Und wenn du anfängst, mit dem, was du bekommen hast, treu etwas zu tun, dann freut sich dein Herr. Dann freut er sich, und ich glaube, in der Parallelstelle von Matthäus steht auch, geh ein in die Freude deines Herrn. Gott will, dass wir eingehen in die Freude unseres Herrn. Gott will, dass wir uns freuen. Ein Leben zu führen, wo du die Segnung Gottes spürst, wo du siehst, dass der Segen Gottes auf deinem Leben ist, macht Freude. Ein Leben zu führen, wo du nicht siehst, dass Gott dich segnet, wo du nicht siehst, dass du jemand bist, der gibt, wo du nur dich den Blick hast auf dich, auf deine Frustration, auf alles, was nicht gelaufen ist, macht keine Freude. Ja, wie kommen wir denn da aber raus, wenn das so ist? Ich glaube, zuallererst wirst du deine Sicht der Dinge verändern müssen. Ich komme mal wieder auf die Kindererziehung, weil das ist so. Wir haben es lange hinter uns, da können wir ja frei reden. Nicht so wie ihr, die da noch mittendrin steigt. Aber wenn du dann die Situation hast, dass etwas passiert, der Elternsprechtag war wieder da, dann hast du ja zwei Dinge, wo du wählen kannst. Du kannst sagen, ja, mit dir wieder, mit dir wird es nie etwas werden. Das sagen die Lehrer jetzt auch schon. Und du kannst hingehen und kannst sagen, danke, dass es jetzt ans Licht gekommen ist. Und wir werden jetzt einen Weg finden, wie das alles gut verläuft. Das ist nicht immer einfach. Du kannst es so oder so. Aber hinsetzen und jammern hat noch nie ein Problem gelöst. Hinsetzen und Lösungen suchen, auch im Gebet, hat schon viele Probleme gelöst. Weißt du, Gott möchte, dass du dich freust, dass seine Freude in dir völlig ist. Und dazu musst du dich auf den Weg machen. Dazu musst du auf den Weg losgehen, auf dem du gerade bist. Und ja, gucken, wo da verirrte Schafe sind. Wobei die verirrten Schafe meine ich jetzt nicht nur, dass Menschen sich bekehren. Ich meine damit alle die Situationen, die Gott dir vor Augen führt, wo du merkst, hier kann ich Segen sein, hier kann ich wirklich segnend eingreifen. Dann sag doch was. Dann mach doch was. Dann helf doch was. Dann sei doch fleißig. Wir haben eine eigenartige, ja, wie soll man sagen, Empfinden, wenn wir das Wort Fleiß hören. Ne? Fleiß bedrückt uns, Fleiß fordert uns, Fleiß macht uns so fertig. Und wir fühlen ja fast, ja, wenn wir uns im Bett liegen und faul sein können, ja, das klingt positiv. Aber ich sag dir eins, da im Bett hast, ist doch kein Problem gelöst worden. Wir müssen unsere Sicht ändern. Da, wo wir unterwegs sind, wo wir vorwärts gehen, da kannst du Probleme lösen. Da werden deine Probleme gelöst. Schritt für Schritt für Schritt für Schritt, nicht immer alles gleich auf einmal. Und es gibt auch schon mal Frustrationen und es klappt was nicht. Ja, was machen wir dann? Na weiter, was denn sonst? Ich möchte dir einfach nahelegen heute Morgen, an der Stelle, wo du gerade bist, dich zu fragen, was weiß ich, was Gott mir gesagt hat, was ich tun soll? Was ist der Schritt, den Gott für mich hat? Wo habe ich angehalten? Oftmals wissen wir die, wo wir angehalten haben, wo wir gesagt haben, Herr, bis hierhin bitte und nicht weiter. Da ist Schluss. Und dann wundern wir uns, weil wir stehen geblieben sind, ja, Gott redet gar nicht mehr zu uns. Ja, warum sollte er auch? Kann uns ja nichts mehr sagen, hat uns ja schon gesagt. Und wir stehen immer noch da. Da fang einfach an, wieder vorwärts zu gehen und auf ihn zu hören. Und du wirst merken, Gottes Stimme hörst du wieder. Er gibt dir wieder Orientierung. Und fängst an, dich zu freuen. In den Problemen, die da sind. In den Dingen, die immer trotzdem noch passieren. Ja, natürlich. Ich verspreche dir nicht, dass du jetzt gehst du Gottes Wege und nichts passiert mehr, was irgendwie negativ ist. Passiert schon noch genug. Und da wirst du wieder dann zu Gott gehen müssen und sagen, Herr, ich mach trotzdem weiter. Aber insgesamt verspreche ich dir, kommt da was sehr Freudiges raus. Sehr viel Freude, sehr viel Mut, sehr viel Zuversicht, sehr viel erleben von Gottes Liebe. Weil Gott lässt sich da auch nicht lumpen, wenn er sieht, dass durch dich seine Liebe zu Menschen fließt. Dann gießt er reichlich nach. Dann wird er dich segnen. Könnt ihr nach vorne kommen? Ich möchte dich eigentlich so ein bisschen anpieksen heute, zu sagen, Herr, ich möchte wieder aktiv werden, da wo ich eingeschlafen bin. Ich möchte aktiv werden, horchen, was du für mich hast, und dann vorwärts gehen. Dann erleben wir Gottes Segen. Ja, wir werden jetzt noch ein Lied singen. Wenn du hier bist und den Eindruck hast, dass du vielleicht in dieser Situation stehst und dich so angesprochen fühlst, dass du mit jemandem beten willst, dann kannst du nach vorne kommen, dass wir dir die Hände auflegen, mit dir beten. Und wenn du krank bist, dann kannst du auch nach vorne kommen. Wenn du Gebet wünschst, dann tun wir das auch gerne.